willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge Gesundheit beginnt beim Genießen Podcast. Wellness für alle Sinne. Ich bin Andrea Beerbaum, Host dieser Show und möchte dich heute auf eine ganz, ganz, ganz besondere Folge mitnehmen. Ich habe mich spontan dazu entschlossen, dass es eine Crossover-Folge werden wird, denn ich habe einen zweiten Podcast gestartet. Den kennst du wahrscheinlich aber noch gar nicht, weil der schon ja einige Zeit her ist, dass die erste Folge veröffentlicht wurde und er tatsächlich auch nur eine einzige Folge bislang hat. Auch eine ganz persönliche Folge. Ich habe relativ schnell dann gemerkt, obwohl ich mir schon einen tollen Redaktionsplan geschrieben hatte mit Themen, dass ich das zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gestartet habe, noch nicht in Gänze so aufnehmen konnte. Also es hat mich kurzum überfordert und ich klicke mich jetzt gerade hier einmal durch und schaue, wann ich die erste Folge und den Trailer veröffentlicht habe. Also es gibt einen Trailer und es gibt eine erste Folge. Der zweite Podcast heißt Geschichten aus der Psychiatrie und Pflege. Wenn du schon eine Weile in meiner Welt bist, dann weißt du, dass ich Krankenschwester in der Psychiatrie war und wieder bin. Ich habe mir eine Pause gegönnt und auch lange Zeit gedacht, so naja, fast 4 Jahre, dass ich für kein Geld der Welt dahin wieder zurückgehe. Und das hat überhaupt nichts mit den Menschen zu tun, also nicht mit den PatientInnen, gar nicht. Also das möchte ich klarstellen. Es hat einzig und allein etwas mit dem System, mit dem Gesundheitssystem zu tun gehabt, warum ich ausgestiegen bin und ja mir auch wirklich fast 4 Jahre nicht vorstellen konnte, jemals für irgendein Geld der Welt da wieder einzusteigen. Und auch das ist dann so Teil dieser Folge, dass ich meine eigenen, zum Teil wirklich traumatischen Erfahrungen, die ich gemacht habe als Krankenschwester mit dem System, zum Teil auch mit Patienten, was aber wiederum mehr das Problem des Systems war. Auch, dass es diese Themen mit Patienten gab, muss ich an der Stelle sagen. Werde ich auch hier teilen. Und der Titel ist Demokratie für die Psyche. Aktuell vielleicht sehr kontroverses Thema und ich habe mich auch lange wieder immer in Gedanken verloren, ist das jetzt sinnvoll, politischen Content zu posten, ja oder nein? An der Stelle, weil das ja mein Podcast ist und auf einer unabhängigen Plattform liegt, muss ich an der Stelle sagen, im Social Media werde ich abgestraft, wenn ich politische Beiträge like, teile oder selber eben auch politischen Inhalt erstelle, was ein Grund mehr für mich für diese Podcast-Folge ist, weil das kann nicht sein und das passt schon nicht zu meiner Vorstellung von Demokratie, dass ich im Social Media abgestraft werde im Algorithmus dann, also wie meine eigenen Beiträge ausgespielt werden, wenn ich politische Stellung beziehe und das pro Demokratie wohl bemerkt. Das finde ich einfach sehr spannend und das muss gerade raus. Wir haben heute den 20. Februar, also in 3 Tagen ist Bundestagswahl und ich habe schon gewählt per Briefwahl, weil ich am Wochenende mein nächstes Modul der Traumatherapie-Weiterbildung habe. So, und jetzt habe ich auch gefunden, wann ich denn meinen Geschichten aus der Psychiatrie- und Pflege-Podcast veröffentlicht habe. Das war der 19. März 2023. Also es ist jetzt schon fast 2 Jahre her, da gab es den Trailer. Und am 26. März 1989, genau, so hieß die Folge oder heißt die Folge, am Sonntag, den 26. März 2023, habe ich die erste Folge, die da heißt Ostersonntag, 26. März 1989, veröffentlicht. Und da teile ich die sehr persönliche Geschichte, wie ich das allererste Mal als Kind im Alter von 8 Jahren aktiv bewusst mitbekommen habe, dass meine Mutter eine psychische Erkrankung hat. Ich verlinke die Folge auch in den Shownotes, da kannst du sehr gern reinhören. Und genau, heute soll es primär darum gehen, ja, dass ich eben aufgrund meiner eigenen Erfahrungen als Patientin und als pflegende Angehörige von psychisch erkrankten Eltern, beide Eltern waren psychisch erkrankt bei mir, meine Mutter war bipolar und das habe ich eben mit 8 Jahren dann das erste Mal mitbekommen. Ganz lange halt überhaupt nicht wusste, als Angehörige und auch mein Vater nicht als Angehöriger, wie ist denn mit einem Menschen mit einer solchen Erkrankung umzugehen? Und ja, wie kann man denn uns auch unterstützen, die Angehörigen? Das ist, also das darfst du dir so vorstellen, 2025 haben wir wahnsinnig viele wunderbare Hilfsangebote, unterstützende, begleitende Aktionen, Einrichtungen für sowohl psychisch erkrankte Menschen als auch für die Angehörigen. Ich habe auch eine ganz tolle Kollegin, mit der habe ich schon 2 Podcast-Folgen bei ihr aufgenommen, mit der Katrin Driehaus. Die ist für psychisch erkrankt pflegende Angehörige unterwegs. Kann ich sehr empfehlen. Und wir machen bestimmt auch noch mal eine dritte Folge. Nur 1989 gab es das alles nicht. Weder mein Vater wusste oder wurde ihm erklärt, was das da ist, was meine Mutter hat, mir als Kind sowieso gar nicht. Und es gab keinerlei Unterstützung. Verwandten und Freunden wurde das nicht erzählt, beziehungsweise was die mitbekommen haben, weil in so einer manischen Phase, darfst du dir vorstellen, wird es sehr extrovertiert, sag ich mal so, von Seiten der Betroffenen. Und ich gehe heute davon aus, dass das Familie und Freunde sehr wohl mitbekommen haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass zu irgendeiner Zeit irgendjemand Unterstützung angeboten hätte. Im Gegenteil. Und ja, wenn man das Krankheitsbild nicht verstehen kann, dann ist das erstmal abschreckend. Und wenn ich jetzt nicht quasi in der Kernfamilie bin, als Ehemann bzw. Tochter, kann ich mich davon natürlich auch relativ einfach distanzieren und fertig. Das konnten wir eben nicht, mein Vater und ich, und haben so unsere eigenen Strategien entwickelt, damit umzugehen, in völliger Unwissenheit halt über viele Jahre, Jahrzehnte. Für mich war damals klar, dass ich Krankenschwester werden will, schon aufgrund meiner eigenen Biografie, meinen Erfahrungen als Patientin. Ich wollte Menschen so nicht behandeln. Und ich wollte vor allem auch Wissen haben und hinter die Kulissen Einblicke, weil ich immer das Gefühl hatte, dass mir nicht offen und ehrlich von Ärzten und auch Pflegepersonal, ja, über mich als Person, meine Erkrankung, dass da nicht offen und ehrlich transparent kommuniziert wurde. Ja, und dass es in die Psychiatrie geht, das war dann auch irgendwann relativ klar. Ich habe angefangen in der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz, was so eine Mini-Psychiatrie ist, würde ich heute sagen. Und da war ich noch ungelernt, auch sehr naiv, muss ich so im Nachhinein zugestehen, unwissend daran zu gehen. Und habe so im Berufsverlauf entdeckt, dass ich ein sehr gutes Gespür, würde ich sagen, also über Empathie hinaus, eine Ahnung, eine Idee, andere Worte habe ich dafür nicht, immer bei Menschen mit bipolaren Störungen hatte. Die sind hauptsächlich in den manischen Phasen, wenn es wirklich sehr eskalierend wurde, sag ich mal, zu Hause in der Häuslichkeit, sind die bei uns in der Psychiatrie aufgelaufen. Schwere Depressionsphasen auch, die waren aber nicht unbedingt bipolar. Eine Manie kannst du dir so vorstellen, und dazu wird es die nächste Folge im Geschichten aus der Psychiatrie und Pflege-Podcast geben: affektive Störungen und was bedeutet denn eigentlich bipolar? Aber hier so ein kleiner Einspieler. Eine Manie kannst du dir vorstellen, wie jemand, der wirklich unerträglich gut drauf ist, also mehr als drüber, wirklich auch nicht mehr extrovertiert ist, sondern übergriffig, zum Teil enthemmt, gereizt, bis hin zu gewalttätig, autoaggressiv und aber auch fremdaggressiv. Eine hochmanische Phase ist für niemanden mehr angenehm, auch für die Betroffenen selber dann nicht. Und ja, inwieweit Menschen das dann mitbekommen, wenn sie in dieser Phase sind, dazu teile ich dann im in der zweiten Folge des Geschichten aus der Psychiatrie und Pflege Podcast mehr. Heute soll es ja um Demokratie für die Psyche gehen. Und dazu habe ich am 20. Januar 2024 mich an einem Gemeinschaftspost beteiligt auf Instagram, eine Initiative. Und ich gehe jetzt einmal kurz hier meinen Feed durch und scroll da mal runter, weil ich möchte einiges daraus teilen. Denn immer wenn ich gerade diesen Post nochmal in die Story packe oder in andere Kanäle, dann sinkt meine Reichweite gravierend und deswegen teile ich den jetzt hier an dieser Stelle auch einmal mit dir und werde dir ein bisschen was aus meiner Motivation vorlesen, was ich in den Beitrag geschrieben habe, warum ich mich an dieser Aktion Demokratie für die Psyche beteiligt habe. Natürlich, weil ich Eltern hatte, die psychisch krank waren. Ich selber habe natürlich meine Traumafolgestörungen davongetragen, was mir allerdings erst als Erwachsene klar wurde. Und als ich mich selber mit psychischen Erkrankungen im Rahmen meiner Krankenschwestertätigkeit und dann als Heilpraktikerin für Psychotherapie beschäftigt habe. Und auch dann jetzt in meiner Traumatherapie-Weiterbildung, die ich im Dezember letzten Jahres begonnen habe, gemerkt habe, okay, das ist eine Trauma-Response, das ist eine Trauma-Response und das und das und das. Also Jackpot in der Trauma-Folgestörung, würde ich sagen. Ich versuche das alles mit Humor zu nehmen, weil wie soll man es denn sonst machen? Es ist ja passiert. Ich kann es nicht mehr ändern, was passiert ist. Und da sind wir schon beim Thema. Wir können aber ändern oder noch ändern, was da gerade merkwürdig auf dem Weg ist. Und ja, auf Demokratie für die Psyche, auf diese Aktion hat mich eine liebe Kollegin aufmerksam gemacht. Und wir sind da auch alle mit Bild in dem Beitrag drin. Ich verlinke den Beitrag auch in den Shownotes und freue mich, wenn du ihn teilst, wenn du ihm noch ein Herzchen hinterlässt, einen Kommentar. Es ist mein erfolgreichster Beitrag überhaupt. Allerdings muss ich dazu sagen, liegt das auch daran, dass wir diese Aktion eben gestartet haben und zeitgleich gepostet haben, zeitgleich kommentiert, geteilt, geliked haben. Das hat diese extreme Reichweite gebracht. Also ich habe mir dann eben meine persönlichen Slides zusammengestellt, dass ich eben mit meiner Profession als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Dozentin für Gesundheitsberufe, in Aus- und Weiterbildung, Autorin und Gesundheits- und Krankenpflegerin, überwiegend in der Akutpsychiatrie, ehemalige ehrenamtliche Betreuerin war und auch Angehörige eben psychisch erkrankter Menschen bin und selbst auch zweimal in einer psychosomatischen Reha war. Eben weil diese ganzen Erlebnisse als Kind und Jugendliche, sowohl mit meiner eigenen sehr übergriffigen Krankengeschichte, was ich dadurch Ärzte und Pflegepersonal erlebt habe, als auch meine beiden psychisch erkrankten Eltern nicht spurlos an mir vorübergegangen ist, wie ich das lange Zeit dachte. Also mein Berufswunsch wundert da nicht oder was ich heute tue, wundert mich inzwischen überhaupt nicht mehr. Und deswegen setze ich mich halt für die ein, die das selber nicht können. Und das sind eben die PatientInnen zum Großteil. Gerade die, die jetzt zum Beispiel in der geschlossenen Psychiatrie sind, geschützt oder akut, wie auch immer. Für die Menschen ist es und bleibt es die geschlossene. Sie können nicht raus, sie können nicht am Sonntag zur Wahl gehen. Inwieweit Briefwahl möglich ist, das erinnere ich tatsächlich gar nicht mehr aus meiner Zeit in der Akutpsychiatrie, ob wir mit den Menschen da Briefwahl gemacht haben. Es muss ja einer zur Post bringen, die Post muss irgendwie dahin. Dann ist die Frage, haben die Menschen Betreuer? Also haben die überhaupt noch bestimmte Entscheidungsrechte? Das ist heute ja zum Glück auch alles anders. Früher war es ja eine Entmündigung, das ist nicht mehr so. Es gibt einzelne Bereiche, für die eine Betreuung eingerichtet werden kann. Und die große Frage bleibt aber dann, selbst wenn sie es können und dürfen, bekommen sie die Post gebracht? Also, und wer bringt die dann zum Briefkasten? Und überhaupt? Also, es ist nicht so einfach. Und das gilt nicht nur für Menschen in einer Akutpsychiatrie, das gilt auch für Häftlinge, für Insassen von Justizvollzugsanstalten, das gilt für Geflüchtete, also das gilt für ganz viele Menschen. Und ich habe dann in dem Beitrag auch meine Werte geteilt, natürlich Demokratie an erster Stelle. Meine Eltern sind selber beide Geflüchtete gewesen und ganz viel ist in der Psychiatriegeschichte oder auch in der Medizingeschichte in Deutschland leider mit dem Dritten Reich in Verbindung. Also die deutsche Psychiatrie, ja, ist nicht nur von den Nationalsozialisten damals missbraucht worden, sondern sie war intellektuell, strukturell und personell in die Verbrechen verwickelt. Und auch damals ging es erstmal um eine Minderheit, die Juden. Am Ende ging es aber um alle, die gegen das System waren. Es ging um psychisch Erkrankte, es ging um Behinderte, um Menschen anderen Hautcouleurs, People of Color. Es ging einfach um alle, die alt, krank, schwach waren, um die, die gegen das System waren. Es ging am Ende nicht mehr um eine einzelne Minderheitengruppe. Und auch die war nie das Problem. Genauso wie es jetzt mit der Flüchtlingspolitik, mit der Asylbewerberpolitik, wie auch immer man das nennen möchte. Die Begriffe sind mir tatsächlich inzwischen relativ egal, weil unabhängig davon, wie wir es nennen, auch das nicht das Problem ist. Ich bin selbst mit dieser Asylbewerberpolitik, wie wir sie heute haben oder wie sie viele Jahre hier eben war, auch nicht konform. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mich gegen Demokratie entscheide und eine Aversion gegen die Menschen, die das betrifft, entwickle. Ich war in der Psychiatrie, in der Akutpsychiatrie 2015 auch direkt davon betroffen. Die Erstaufnahmelager bei uns hier in der Region Hamburg, haben wir großen Zulauf von gehabt und ich habe da mit einigen Menschen Kontakt gehabt, einige Geschichten gehört. Ja, und auch erlebt, wie das bürokratisch gehandhabt wurde. Das ist sehr ungünstig gelaufen, keine Frage, und trotzdem ist es nicht die Schuld der Menschen. Ja, nur mal als kleine Side Note: 296.000 psychisch erkrankte Kinder und Erwachsene wurden auch im Rahmen des Nationalsozialismus ermordet. Und im Rahmen meiner Krankenpflegeausbildung mussten wir uns auch mit der NS-Geschichte der sogenannten braunen Schwestern beschäftigen. Es war gruselig und dass es ein Teil der Krankenpflegegeschichte ist, finde ich ganz furchtbar. Ich finde es sehr beschämend für Deutschland, dass wir da sind, wo wir nie wieder hin wollten und auch nicht sollten. Und die Psychiatrie hat einfach einen großen Teil daran. Es gab sehr viele Menschenversuche, dann auch minderwertige und lebensunwerte Menschen, Rassenhygiene als Startziel. Gezielte Vernichtungsaktionen und eben die beteiligten Ärzte und braunen Schwestern. Und so darf Psychiatrie halt nie wieder sein. Dieses Land nicht. Und die posttraumatische Belastungsstörung, hast du vielleicht schon mal von gehört, wie sie im ICD-10-Katalog, das ist ein Diagnosekatalog der Weltgesundheitsorganisation, F-Kapitel steht, also im F-Kapitel sind die ganzen psychischen und Verhaltensstörungen einklassifiziert. Ja, hat es bis in die 2000er Jahre gedauert, bis auch endlich männliche Betroffene von PTBS, also posttraumatischen Belastungsreaktionen, Unterstützung gesucht haben. Das war für viele Männer dieser Generation, kann man sich vorstellen, ein absolutes Tabu. Ja, sich da Unterstützung zu holen. Und jetzt haben wir ja die ICD-11 schon, also die neue Revision, die 11. Auflage, wenn du so willst. Und da ist erstmals die komplexe posttraumatische Belastungsstörung beschrieben. Denn wir haben schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon gemerkt, dass so wie die PTBS beschrieben ist, gar nicht mehr passt. Denn es gab so ein Phänomen, dass wenn Menschen das Rentenalter erreicht haben, dann plötzlich PTBS-Symptome ausbrachen. Und es ging aber rein vom Zeitkriterium, was festgelegt wurde, nicht. Das ist dann die komplexe PTBS. Und da ist dann auch der Transgenerationenkonflikt und das Entwicklungstrauma inkludiert. Entwicklungstrauma ist jetzt etwas, was mich persönlich betroffen hat. Ich nenne mal zwei, drei Beispiele nur dazu. Also wenn die Geburt traumatisch war, was sie bei mir war, ich war ein Notkaiserschnitt und bin direkt nach der Geburt getrennt worden von meiner Mutter, habe die erst 3 Tage später kennengelernt. Also da hat man schon mal 3 von einer Liste an möglichen Entwicklungstraumapunkten. Ob jetzt ein Trauma wirklich entsteht, ist super, super, super komplex und individuell. Da spielt Resilienz, Vulnerabilität und ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren mit rein. Also es ist ein multifaktorelles Geschehen, wie wir immer sagen. Wir Heilberufe, medizinisches Personal. Und ja, dann ploppte das eben bei den immer älter werdenden Menschen auf, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und wir haben uns gewundert, was wir so einen Zuwachs an PTBS bekommen. Demenzen sind eine weitere Form von psychischen Erkrankungsbildern, die ja auch zunehmen aufgrund des demografischen Wandels. Und im Rahmen dieser Demenzen wurden dann zum Teil eben auch erst Geschichten erzählt. Unbewusst dann natürlich, weil die Menschen sich ja von der Kognition her zurückentwickeln, wenn man das so sagen möchte, und dann eben Geschichten von früher erzählen, die vorher ungesagt blieben. Also das war zum Teil sehr schockierend für Angehörige, für uns Pflegepersonal und Therapeuten natürlich genauso. Und die Epigenetik spielt halt auch noch mal eine wahnsinnige Rolle. Wir wissen heute, und da gibt es auch in der Berliner Charité neurowissenschaftliche Untersuchungen zu. Da war ich sehr erstaunt, als ich da vor ein paar Jahren mal war zu einer Ausstellung und da was über Neuroplastizität und Transgenerationen Übertragungen mitbekommen habe. Also wir wissen heute, dass Traumata bis zu 7 Generationen, was schon aktuell anerkannt ist wissenschaftlich, auf Zellebene in der Information, also in unserer DNA, gespeichert ist. Das bedeutet für uns heute, die wir hier sitzen und du diese Folge hörst, dass wir die Informationen von 2 Weltkriegen und einer Pandemie in uns tragen. Das ist schon sehr viel an Ballast und dann kommen noch die ganz persönlichen Lebensumstände eines jeden Einzelnen on top und das ist aber allein das, was wir in unserer DNA mitbringen. Was wir daraus machen, was sich davon irgendwie in unserem Leben dann vielleicht manifestiert oder auch nicht, ist wie gesagt wieder von unzähligen Faktoren abhängig. Die Frage ist aber, die wir uns stellen müssen und sollten, finde ich, wollen wir da jetzt noch einen draufpacken oder nicht? Reicht es nicht? Können wir nicht erstmal das jetzt bearbeiten, integrieren, aufklären und es steht ein Regierungswechsel, so wie es aktuell aussieht, am Sonntag an. Und die Frage ist, wird der wirklich besser? Also wird es dann besser? Oder finden wir uns nicht in weiteren 4 Jahren dann in einer völligen Mehrheit der AfD wieder? Und dann rechnet mal zurück. 1933, 2029. Mit einem möglichen, und das ist jetzt überhaupt nicht mehr abwegig aufgrund der aktuellen Lage und Umfragen, dass wir 2033 exakt das Identische erleben werden. Die Frage, muss das sein? Ist das sinnvoll? Braucht es irgendjemand? Und wissen wir 2033 dann noch, dass es mal darum ging, dass 2015 in der Flüchtlingspolitik, Asylbewerberpolitik, wie auch immer das jetzt politisch korrekt dann heißen mag, weil ich finde, gerade ist nichts mehr politisch korrekt, was da abläuft, denn dann würde die AfD nicht auf dem Wahlzettel stehen, dann hätte sie da schon, ja, letzte Mal nicht drauf gestanden und würde nicht in irgendwelchen Talkshows sitzen. Also wenn da alles politisch korrekt ablaufen würde, deswegen bin ich da gerade jetzt auch nicht hinterher, mich da korrekt auszudrücken, weil ich von dieser Politik enttäuschter bin, dass sie nicht eingegriffen hat, dass die AfD auf diesem Wahlzettel dieses Mal stehen darf bei einer Bundestagswahl und sie ja schon überhaupt da sitzt und ihren Senf dazu gibt, was maximal unqualifiziert ist. Das ist nicht, ja nicht nur meine persönliche Meinung. Ich bin vielmehr schockiert darüber, dass die aktuelle Regierung nichts gegen diese Partei unternommen hat, nichts gegen den wachsenden Rechtsdruck unternommen hat. Und unabhängig von den psychisch Erkrankten, Behinderten und um die es dann alle gehen wird, wird meine Beziehung von diesen Menschen, die da jetzt gerade sehr löblich klingende Dinge vorhaben, die aber unter einem ganz falschen Deckmantel unterwegs sind, auch meine Beziehung wieder illegalisieren wollen. Und Das sind für mich Gründe, meinen PatientInnen gegenüber, mir selber, meiner Familie gegenüber, dass ich in diesem Land, wenn wir einen schwarz-blauen Regierungswechsel, den ich vermute und entsprechend anders gestimmt habe, aber den wir vermutlich erleben werden, werde ich in diesem Land nicht mehr arbeiten und auch nicht mehr leben, über kurz oder lang. Meine Eltern haben eine Flüchtlingsgeschichte als Kleinstkinder hinter sich und ich spüre gerade ganz, ganz intensiv diesen Fluchtimpuls und denke mir, also meine Kinder sind zum Glück nicht mehr klein und ich bin auch kein Kleinkind und ich kann gehen, wann ich möchte und das werde ich nicht mitspielen. Also ich habe mich schon aus dem Gesundheitssystem verabschiedet, als mir die Rahmenbedingungen nicht passten. Ich bin wieder zurückgekehrt, ja, aber zu meinen Bedingungen ganz klar. Und diese politische Wende gehe ich nicht mit. Ich kann zum Glück Fremdsprachen, ich kann online arbeiten. Das ist ein großes Privileg, für das ich inzwischen sehr dankbar bin, obwohl ich nie online arbeiten wollte. Meine Kinder sind so groß, dass sie selber entscheiden können, ob sie mitkommen oder nicht. Aber das werde ich hier nicht tolerieren. Also da bin ich dann maximal intolerant in einem Land, was nicht mehr demokratisch sein wird und in dem ich dann wieder Angst haben muss, auf die Straße zu gehen und meine Frau an die Hand zu nehmen. Nein, da bin ich raus. Also so viele grenzüberschreitende Flüchtlingsmaßnahmen können da nicht schiefgelaufen sein, dass ich sowas etwa dann unterstütze. Deswegen mein Appell, bitte schau dir diesen Beitrag an, schau dir alle Beiträge von Demokratie für die Psyche an. Die sind aus den Perspektiven der jeweiligen Therapeuten oder medizinischen Personal geschrieben, Coaches, Beraterinnen, Ärzte, Sozialpädagogen, alle Menschen, die mit Menschen arbeiten, die jetzt nicht der aktuell gültigen Norm entsprechen. Und die dann alle zur Zielscheibe werden. Nutze deine Stimme. Wie gesagt, viele haben die nicht. Nutze diese Stimme für die Demokratie. Es gibt genug Demokratie zur Auswahl. So ist das ja nicht. Und eine Alternative, die uns in ein neues Jahrzehnt zurückführt, was wir fast 100 Jahre jetzt erfolgreich hinter uns gelassen haben. Ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Alternative ist. Das zu Demokratie für die Psyche, warum ich mich dafür engagiere und warum auch einfach der berufliche Kontext ein persönlicher Kontext ist. Ich kann an diesem Punkt Privatleben und Berufsleben nicht voneinander trennen, weil ich einfach auf beiden Seiten involviert bin und war. Und ja, gerade für die Menschen, die sich nicht äußern können, die jetzt nicht mitbestimmen können, haben wir in diesen Positionen als Therapeuten, Psychotherapeuten, Coaches, Beratern, Ärzten, Pflegepersonal die Pflicht, finde ich, und auch im Rahmen dieser Demokratie dafür zu sorgen, dass das so bleibt und eben auch unsere Konsequenzen daraus ziehen, wenn dieser Wechsel doch stattfinden sollte. Ich habe mir natürlich entsprechende Medien angeschaut, angehört, nicht nur auf einer Plattform. Da habe ich mich da sehr breit aufgestellt und ja, jede Meinungsbildung ist persönlich und individuell und meine Toleranz hört halt da auf, wo sie die Grenzen und vor allem die Schutzgrenzen eines anderen betreffen. Definitiv hört sie da auf. Und weil ich ja den Podcast Geschichten aus der Psychiatrie jetzt wirklich wieder bespielen werde, weil ich auch diverse Anfragen schon zur ersten Folge bekommen habe, wirst du jetzt als ausleitende Musik zu dieser Folge nicht wie gewohnt die Outro-Musik vom Gesundheit beginnt beim Genießen Podcast hören, sondern ich führe dich jetzt schon mal so ein ganz bisschen an die Geschichten aus der Psychiatrie-Folgen ran und danke dir, dass du bis zum Ende dabei warst dieser Folge und freue mich, wenn du in die Shownotes schaust, mein aktuelles Reel zum Thema Wahl am Sonntag. Den Beitrag zur Demokratie für die Psyche, da kannst du einfach den Hashtag auch eingeben, dann kommen diese ganzen Beiträge, du brauchst also gar nicht groß durchscrollen und liest dir da was von durch, mach dir dein Bild, nutze deine Stimme. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Teilen dieser Folge auch mit Freunden, Familie, wem auch immer, der davon profitieren mag. Und ja, auch an dieser Stelle freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast, weil er meine Arbeit sichtbar macht. Auch wenn das jetzt eine wirklich sehr kritische Folge, politisch kritische Folge war und ist. Ich finde sie super wichtig und ich stehe da absolut hinter. Und freue mich, wenn du in der nächsten Folge dann hier beim Gesundheit beim Genießen Podcast wieder dabei bist und auch beim Geschichten aus der Psychiatrie, Folge Nummer 2, affektive Störungen. Wann genau er rauskommt, kann ich dir noch nicht sagen. Abonniere ihn am besten direkt bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl und du wirst es auf jeden Fall mitbekommen. Ganz, ganz lieben Dank und deine Stimme zählt.